Diese fünf Aktien dominieren die Welt. Ich zeige dir, welche die sind, was dahinter steckt und welche Chancen oder womöglich auch Risiken dabei für dich herausspringen und warum das Ganze nicht nur relevant ist für Aktionäre, sondern auch für Anleger in ETFs, aber auch gesellschaftlich. Das alles und mehr besprechen wir hier und damit hallo und herzlich willkommen. Ja, die fünf Aktien, die Welt dominieren, können natürlich unterschiedlich definiert werden. Es sind nicht die fünf größten Aktien, aber fünf der größten Aktien. Und zwar nennen wir diese die FANG-Aktien. F-A-A-N-G. Und welche Aktien meinen wir damit? Wir meinen Facebook, Apple, Amazon, beziehungsweise im Englischen Amazon, Netflix und Google. Wobei Google mittlerweile zum Alphabet-Konzern gehört. Aber wir werden hier bei Google bleiben, genauso wie es in der Bezeichnung FANG gemacht wird. Nur um dir eine grobe Größenordnung zu geben. Diese fünf Unternehmen haben in etwa eine Marktkapitalisierung, die natürlich auch immer mal schwankt, von aktuell ca. 3 Billionen US-Dollar. Also 3.000 Milliarden US-Dollar. Und damit eine Marktkapitalisierung, eine Größe, die doppelt so groß ist als der gesamte DAX. Ja, diese fünf Aktienunternehmen sind doppelt so groß wie die 30 größten deutschen Aktienunternehmen. Und diese FANG-Aktien kommen allesamt aus den USA. Es gibt auch immer wieder Erweiterungen dieser FANG-Aktien. Dann heißt es beispielsweise FANG plus M. Und dann zählt man noch Microsoft hinzu, die ebenfalls eine Marktkapitalisierung von 500 bis 600 Milliarden US-Dollar aufweisen. Was haben diese Aktien nun alle gemeinsam? Facebook ist ein soziales Netzwerk. Apple verkauft iPhones, MacBooks, Hardware. Amazon macht mittlerweile fast alles, ist aber gestartet im sogenannten E-Commerce, also im Online-Handel. Netflix ist ein On-Demand-Streaming-Anbieter. Du kannst dir dort also auf monatlicher Basis einen Zugang einrichten und hast dann Zugriff auf eine Film- und Seriendatenbank. Und Google ist in erster Linie durch die Suchmaschine bekannt geworden. Ein bisschen mehr zu den Geschäftsmodellen werden wir später noch besprechen. Hier sticht nun aber erst einmal eine Gemeinsamkeit dieser fünf Aktien heraus, auch wenn wir Microsoft noch dazu zählen. Und zwar sind es alles Technologieaktien. Und auch diese Aktien tragen dazu bei, dass gefühlt heute viele Anleger sagen, die einzige vernünftige Möglichkeit ist ein Investment in Technologieaktien. Ja, was womöglich dahinter steckt, werden wir im Laufe der nächsten Minuten nochmal erörtern. Außerdem haben diese Unternehmen monopolartige Stellung bzw. drohen damit, diese zu erreichen. Facebook dominiert nahezu den kompletten Markt der sozialen Netzwerke. Es gibt noch Snapchat, also eine Foto-App kurz gesagt, aber Facebook hat Snapchat sehr weit abgehängt. Und sonst gibt es kaum nennenswerte Konkurrenten, schon gar nicht in der Größe. Apple dominiert den Hardware-Markt, also was Verkäufe von Smartphones und Laptops und PCs angeht. Amazon dominiert den Online-Handel bzw. den kompletten Handel, droht damit auch wirklich stationär in den Handel zu gehen, immer schnellere Lieferzeiten anzubieten, die teilweise heute schon am gleichen Tag erfolgen, auch mit Lebensmitteln und ja, ist sozusagen überall, hat auch ein Streaming-Geschäft beispielsweise. Genau wie Netflix und Amazon und Netflix teilen sich sozusagen das Streaming-Geschäft weitestgehend untereinander auf. Auch da gibt es noch kleinere Anbieter, aber das sind mit Abstand die größten. Also auch hier droht wieder ein Monopol oder zumindest ein Oligopol, was dann aus wenigen Unternehmen besteht. Und Google bzw. Alphabet ist führend in der Suchmaschine und deckt über 90% aller Suchanfragen im Internet ab und hat gleichzeitig mit Apple das Betriebssystem für Smartphones entwickelt. Also Apple hat das Betriebssystem iOS für Apple-Smartphones, also iPhones oder auch die Tablets von Apple. Und Google hat Android entwickelt. Und diese beiden dominieren mit ihren Betriebssystemen für Smartphones auch nahezu den kompletten Markt. Wir haben hier also ganz viele Branchen, Industrien, die von diesen wenigen Unternehmen dominiert werden. Diese Unternehmen verdienen sehr viel Geld und sie können sich sehr hohe Forschungsausgaben leisten und auch eine sehr hohe Barriere aufbauen, die anderen Unternehmen es kaum möglich macht, diese monopolartige Stellung zu durchbrechen. Wir würden das Ganze, um mit den Worten von Warren Buffett zu sprechen, auch als klassischen Burggraben bezeichnen. Den werden wir auch gleich nochmal etwas genauer erörtern. Und ein weiteres Merkmal ist der Kundenzugang. Und dessen sind sich, glaube ich, viele Menschen gar nicht bewusst. Denn gerade Google und Facebook verdienen ihr Geld in erster Linie mit Werbung. Genauer gesagt mit Online-Werbung. Und der Anteil der Ausgaben für Online-Werbung im Vergleich zur klassischen Offline-Werbung, also Werbung in Zeitungen oder auf Litfaßsäulen oder ähnlichem, steigt immer weiter. Also es wird immer mehr online geworben und der Großteil der Gelder, der online in Werbung investiert wird, geht entweder zu Facebook oder zu Google. Wenn du Werbung auf irgendeiner Webseite angezeigt bekommst, dann steckt in vielen Fällen oder in den meisten Fällen tatsächlich ein Service von Google dahinter. Und wenn wir uns auf Facebook bewegen oder auf Instagram, was tendenziell eher eine jüngere Zielgruppe anspricht, dann verdient dort eben Facebook an der Werbung mit. Und so haben diese beiden Unternehmen einen riesigen Kundenzugang. Und wenn beispielsweise ein Unternehmen wie Daimler oder Volkswagen, also die deutschen Automobilhersteller, neue Kunden erreichen wollen über das Internet, bleibt ihnen fast nichts anderes übrig, als Facebook und Google sehr, sehr viel Geld zu zahlen, um die Werbung auszustrahlen. Und das geht nicht nur den deutschen Automobilherstellern so, sondern nahezu jedem anderen Unternehmen, das irgendwo im Internet Werbung machen möchte. Im Grunde kommt kein Unternehmen im Internet an Facebook oder Google vorbei. Das bedeutet, hier herrscht ein riesiger Kundenzugang und es gibt nur wenige Unternehmen, die es ohne diese beiden Unternehmen schaffen oder zumindest nicht komplett auf diese angewiesen sind. Und dazu gehört dann ein Unternehmen wie Apple, das selbst einen Kundenzugang geschaffen hat durch das Smartphone, durch ein eigenes Betriebssystem. Wenn Apple Kunden erreichen will, schafft Apple das also sehr einfach, genauso wie Google durch das Smartphone selbst. Und auch Netflix hat natürlich irgendwann Kundenzugang, dadurch, dass Netflix nach einem monatlichen Abo funktioniert. Dort werden also 10, 12 oder 14 Euro bezahlt. Das steigt auch immer mal wieder und wird vermutlich auch in Zukunft noch steigen. Aber dann haben sie diese Kunden erst einmal in ihrem System drin und müssen nicht jedes Mal Facebook oder Google Geld dafür bezahlen. Und auch Amazon hat einen Service, der sich Amazon Prime nennt. Vielleicht hast du auch schon mal davon gehört. Es wäre nicht unwahrscheinlich, denn sehr, sehr viele Menschen nutzen diesen Service, auch in Deutschland. In den USA ist es aber noch weiter verbreitet. Dort wird dann eine Jahrespauschale gezahlt und dafür entfällt dann der Versand. Man hat Zugriff auf die Streaming-Plattform von Amazon und weitere Vorteile, beispielsweise eine schnellere Lieferung, oftmals kostenlose Rücksendung und so weiter. Und auch dadurch hat Amazon letztendlich diesen Kundenzugang, kann also Kunden immer wieder ansprechen bzw. bekommt automatisch wieder Geld vom Kunden, ohne über Facebook und Google gehen zu müssen. Und viele andere Unternehmen haben das nicht und deshalb haben diese Unternehmen, die Fangaktien, nicht nur monopolartige Stellung in ihren Branchen, sondern auch einen sehr, sehr großen und starken Kundenzugang, teilweise eben auch einen solchen Kundenzugang, dass sie ja fast unausweichlich sind für andere Unternehmen, im Fall von Facebook oder im Fall von Google. Nun gehen wir aber nochmal zu ein paar Zahlen über, damit du das Ganze besser vor Augen hast. Wenn wir mal die Fang plus M Aktien nehmen, also noch Microsoft hinzuziehen, dann haben diese 6 Aktien im Nasdaq 100, einem US-amerikanischen Aktienindex, der aus 100 Aktienunternehmen besteht, wo allerdings keine Finanzunternehmen enthalten sind. Von diesen 100 Aktien haben diese 6 Aktien einen Anteil von ca. 44%. Das bedeutet, nahezu die Hälfte des gesamten Nasdaq 100 besteht aus diesen 6 Aktien. Und der S&P 500 ist ebenfalls ein US-amerikanischer Aktienindex mit 500 Aktienunternehmen, also deutlich größer. Und nur um dir mal zu zeigen, welche Auswirkungen diese Fangaktien haben, denn 44% klingt natürlich nach sehr, sehr viel und das ist auch tatsächlich sehr, sehr viel. Wenn wir uns aber mal den größeren Index anschauen, den S&P 500, dann hat dieser seit 2012 eine jährliche Rendite von etwa 15,5% erreicht. Würde man nun die Fangaktien herausrechnen, läge die Rendite in Anführungszeichen nur noch bei 14,7%. Also 15,5% gegen 14,7%. Hier ist also ein Unterschied erkennbar, der schon beträchtlich ist dafür, dass wir nur 5 Aktien aus 500 Aktien herausnehmen. Nichtsdestotrotz ist der Index auch als Gesamtes gestiegen. Dazu werden wir auch gleich noch kommen, denn diese Fangaktien, die haben auch in den letzten Jahren sehr starke Wertsteigerungen erlebt. Deshalb möchte auch jeder dort investieren, denn die meisten Anleger kaufen eben immer Trends nach. Also sie sehen, wo steigt etwas und dort investieren sie und sie würden nie irgendwo investieren, wo etwas kurzfristig gefallen ist, auch wenn das womöglich mal deutlich rentabler sein kann. Aber das verdeutlicht in meinen Augen ganz gut, dass der Markt als Ganzes gestiegen ist, auch unabhängig von diesen Fangaktien. Jedoch haben die Fangaktien schon einen Einfluss, den man nicht unterschätzen sollte. Und um das ganz klar zu sagen, die Fangaktien haben in den letzten 5 Jahren eine jährliche Rendite von im Durchschnitt ca. 41% erreicht. Also eine 41% Rendite pro Jahr im Durchschnitt in den letzten 5 Jahren. Was natürlich enorm ist und was auch viele Anleger dazu verleitet, diese Rendite in die Zukunft fortzuschreiben und auch solche oder ähnliche Renditen in der Zukunft zu erwarten. Was womöglich dahinter steckt oder auch hinter diesen Aktienunternehmen, darauf kommen wir gleich zurück. Nun ist einmal eine ganz spannende Frage, was dort nun sich zusammenbraut. Also haben wir womöglich eine Blase im Technologiebereich? Denn die meisten Anleger haben es vielleicht gar nicht mitbekommen, aber um die Jahrtausendwende kam es zur Dotcom-Blase. Internetunternehmen, Technologieunternehmen waren massiv überbewertet, hatten also enorm hohe Bewertungen und sind danach mit 80-90% in die Tiefe gerauscht, haben also sehr viel Kapital verloren, viele Internetunternehmen sind pleite gewesen. Und nun gibt es immer mal wieder Menschen und Experten, die sagen, wir laufen auf eine Technologieblase zu, die Dotcom-Blase wiederholt sich und keiner will es sehen. Und dazu gibt es eine ganz spannende Studie von Goldman Sachs, die Mitte 2017 veröffentlicht wurde und die im Großen und Ganzen nichts an ihrer Aktualität verloren hat. Und die wichtigsten Erkenntnisse möchte ich dir daraus kurz einmal vorstellen. Und zwar können wir verschiedene Aspekte von damals, von der Dotcom-Blase, also mit der heutigen Zeit vergleichen, um womöglich mal zum Schluss zu kommen oder um uns der Antwort zu nähern, ob wir uns heute auf eine Blase zubewegen, in einer Blase befinden oder nicht. Und dazu musst du wissen, dass wir ganz andere Bewertungsniveaus haben. Wichtig ist dabei vorab zu wissen, dass auch die Technologieunternehmen heute im Durchschnitt nach klassischen Bewertungskennzahlen sehr teuer bewertet sind. So liegt der S&P 500 im Durchschnitt bei einem Kursgewinnverhältnis von ca. 20. Das bedeutet, du zahlst aktuell im S&P 500 das 20-fache der Jahresgewinne der Unternehmen. Der Durchschnitt des KGVs bei den Fangaktien liegt allerdings bei 69. Das heißt, diese Aktien sind in etwa 3,5-mal so teuer bewertet wie der Markt. Du zahlst also 3,5-mal so viel für die Gewinne dieser Aktien. Was eben auch widerspiegelt, dass hohe Wachstumserwartungen mit diesen Aktien einhergehen. Nun gehen wir weiter auf die Studie von JP Morgan ein. Zuerst wurde dort der Marktanteil verglichen, also einfach die Frage beantwortet, wie viel machen denn diese Technologieunternehmen überhaupt vom Gesamtmarkt aus? Und da kamen sie zum Schluss, dass der Marktanteil recht ähnlich war. Interessant ist dann noch die Bewertung, und zwar nicht die aktuelle Bewertung, sondern die Bewertung, die die Gewinnwachstumserwartungen für die nächsten 2 Jahre inkludiert. Diese wurden also dort ins KGV mit eingerechnet. Nicht der aktuelle Gewinn, sondern der erwartete 2-Jahres-Gewinn oder der erwartete Gewinn in 2 Jahren und daraus eben das erwartete KGV gebildet. Und da kommen wir zum Schluss, dass die Technologieunternehmen heute deutlich günstiger bewertet sind. Wir haben eine Bewertung im Durchschnitt von 23, ja, wenn die Gewinnerwartung der Analysten so eintreffen. Wie gesagt, wir sind heute bei etwa 69 und mit den Erwartungen von den 2 Jahren liegen wir bei 23, wohingegen die Bewertung zur Dotcom-Blase mit 2-Jahres-Gewinnerwartung bei 60 lag. Diese war also in etwa 2,5-3-mal so hoch wie heute. Und wir haben heute schon relativ teure Bewertungsniveaus, wobei teuer natürlich auch immer relativ ist, je nachdem, welches Wachstum man annimmt. Heute haben wir nur Amazon mit einem erwarteten 2-Jahres-KGV von über 30. Bei der Dotcom-Blase war das günstigste bei 36. Also von den größten Unternehmen damals war das günstigste, die günstigste Bewertung 36. Heute haben wir nur ein einziges Unternehmen basierend auf der 2-Jahres-Gewinnerwartung, das ein KGV von über 30 hat. Also nach den Bewertungsmaßstäben, die wir hier anlegen, haben wir deutlich günstigere Bewertungen. Wenn wir uns mal den Cash-Bestand anschauen, also uns anschauen, wie liquide die Aktien sind, dann kommen wir zum Schluss, dass diese Aktien heute im Durchschnitt ca. 8-mal mehr Cash haben, also ca. 8-mal mehr Liquidität. Wenn wir uns den Free Cashflow anschauen, dann sehen wir, dass auch diese Free Cashflow-Generierung heute stärker ist. Nur zur Erinnerung, der Free Cashflow ist eine mit dem Gewinn verwandte Kennzahl. Sie gibt aber nicht unbedingt die Gewinne oder Verluste im klassischen Sinne an, sondern die Kapitalflüsse. Also wenn du heute eine Immobilie kaufst für 1 Million Euro, dann kannst du als Unternehmen diese Immobilie oder diese Investition auf mehrere Jahre abschreiben, beziehungsweise es ist gar kein Verlust, wenn du 1 Million bezahlst und dafür einen Wert in Höhe von 1 Million bekommst. Ja, das würde dann die Gewinn- und Verlustrechnung nicht großartig beeinflussen. Als Cashflow, als Kapitalfluss hast du dann aber minus 1 Million Euro, da 1 Million Euro aus deinem Unternehmen fließen Und das ist eben die Free Cashflow Berechnung, ganz vereinfacht gesagt. Und auch diese ist heute stärker bei den Unternehmen. Einzig und allein bei der Profitabilität liegen die Aktien aus der Dotcom-Blase vorne. Dort wurden also die Umsätze durch die Bilanzsumme geteilt, was ja eine Kennzahl für die Profitabilität ist. Es wird also geschaut, wie hoch ist der Kapitaleinsatz und welche Umsätze werden damit generiert. Und da lagen die Unternehmen der Dotcom-Blase vorne. Das ist aber auch der einzige Bereich. Und das Fazit, zu dem auch JP Morgan kommt, ist, dass die Technologieunternehmen heute deutlich besser dastehen und dass das Problem der Dotcom-Blase nicht unbedingt die Unternehmen selbst waren oder nicht unbedingt die Profitabilität war, sondern in erster Linie ein Bewertungsproblem. Diese Unternehmen waren gut und einige der Unternehmen haben es ja auch bis heute geschafft, aber die Bewertungen damals waren einfach utopisch. Die Erwartungen waren viel zu hoch und heute sind die Erwartungen an die größten Unternehmen, an beispielsweise die Fang-Aktien, deutlich niedriger. Also, wenn wir nun mal nach dem Urteil der Studie von Goldman Sachs gehen und nach den Datengegenüberstellungen aus dieser Studie, dann können wir noch ruhigen Gewissens auf diese Aktien schauen. Da geht nicht unbedingt daraus hervor, dass die Bewertungen nun super günstig sind, aber auch, dass wir noch deutlich entfernt sind von einer Blase, wie wir es um die Jahrtausendwende so in etwa 2001 bis 2003 erlebt haben. Was nun natürlich nochmal spannend ist, ist, dass wir einen Blick auf die einzelnen Aktien und deren Geschäftsmodelle werfen. Denn was wir eben gemacht haben, war ja Durchschnitte zu betrachten, aber es gibt da einen ganz schönen Vergleich. Wenn wir einen Mensch haben, dessen Füße in einem Backofen bei 200 Grad liegen und der Kopf im Kühlschrank, dann wird er vielleicht eine normale Durchschnittstemperatur haben, aber vermutlich ist er trotzdem tot. Also schauen wir uns mal an, wie die Fang-Aktien denn unter der Lupe aussehen. Beginnen wir dabei mal mit der Facebook-Aktie. Ja, was gehört überhaupt zum Facebook? Was macht Facebook? Ich habe es ja bereits erwähnt, Facebook verdient sein Geld in erster Linie mit Werbung. Das heißt auf der eigenen Plattform facebook.com. Facebook hat aber auch Instagram in seinen Reihen, also eine Fotoplattform, eine Foto-App, spielt dort ebenfalls Werbung aus. Dann hat Facebook außerdem Unternehmen im Virtual-Reality-Bereich eingekauft, wo man sich also eine Brille aufsetzt und denkt, man wäre wirklich in einem Computerspiel beispielsweise. Und auch WhatsApp, der wohl beliebteste Smartphone-Messenger, gehört zu Facebook. Dieser wurde aber bis jetzt noch nicht oder nur kaum monetarisiert. Und das ist aber schon relativ spannend, da WhatsApp ca. 1 Milliarde Nutzer weltweit hat und Facebook noch keinen einzigen Cent, vereinfacht gesagt, mit dieser App verdient hat. Also dort könnte natürlich enormes Potenzial liegen, wenn Facebook es schafft, mit WhatsApp Geld zu verdienen. Die Pläne gehen in etwa in die Richtung, dass es Unternehmen geben soll, die Facebook bzw. an WhatsApp Geld zahlen, um darüber Kanäle einzurichten, um mit ihren Kunden zu kommunizieren. Das ist also so angestrebt und da ist natürlich die Frage, wie gut das in der Zukunft funktioniert oder nicht. Aber es ist definitiv sehr spannend, dass dort so ein großer Vermögenswert noch im Facebook, im Unternehmen liegt, der noch kaum Erträge beigesteuert hat. Die Zahlen, die ich jetzt einmal durchgehen möchte, werde ich dir auch als PDF-Datei anhängen, dann hast du diese auch vor Augen, da das womöglich etwas schwer ist hier im Audioformat. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich mal hier auf die wichtigsten konzentriert, um dir einen Einblick über die Unternehmen zu geben. Facebook ist 530 Milliarden US-Dollar groß. Das KGV von Facebook liegt bei 34 aktuell und die erwartete Gewinnsteigerung über die nächsten 3 bis 5 Jahre liegt bei 21,4% pro Jahr. Die PEG-Ratio, also die Price-Earnings-Growth-Ratio, wo sozusagen das KGV ins Verhältnis gesetzt wird zum Gewinnwachstum, liegt bei 0,54 und als Anhaltspunkt ein PEG von unter 1 gilt als günstig und über 1 gilt als eher teuer. Ein PEG von 1 errechnen wir beispielsweise dann, wenn wir ein KGV von 20 haben und das Gewinnwachstum ebenfalls bei 20 liegt, dann haben wir ein PEG von 1. Wenn nun das KGV bei 20 liegt, das Gewinnwachstum allerdings bei 40% pro Jahr, haben wir ein PEG von 0,5. Was eine deutlich günstigere Bewertung signalisiert und Facebook liegt hier eben bei 0,54. Wichtig ist natürlich aber auch zu beachten, dass es Erwartungen sind und Schätzungen über die Zukunft. Was ebenfalls interessant ist an Facebook ist, dass es keine Schulden hat. Dass es also aus dieser Hinsicht sehr, sehr sicher ist und erstmal nicht in Gefahr läuft, pleite zu gehen. Natürlich kann der Kurs immer fallen, wenn jetzt die Gewinne einbrechen sollten, aber pleite, also insolvent geht ein Unternehmen in erster Linie nur dann, wenn es Schulden oder Zinsen auf Schulden nicht zurückzahlen kann. Und Facebook hat keine Schulden. Die Nettomarge von Facebook liegt ebenfalls sehr hoch und zwar bei 40%. Das bedeutet, von jedem Euro Umsatz, den Facebook macht, verdient Facebook nach Abzug aller Kosten und der Steuer 40 Cent. Und das ist ein vergleichsweise sehr, sehr hoher Wert. Das wirst du auch merken, wenn wir gleich noch die anderen Unternehmen durchsprechen, obwohl alle diese Unternehmen relativ hohe Nettomargen haben, mit Ausnahme von Amazon vielleicht. Die Eigenkapitalrendite bei Facebook liegt bei 24%, also bezogen auf das von Aktionären eingezahlte Geld, das Eigenkapital, wird eine Rendite von 24% pro Jahr erwirtschaftet, was auch relativ hoch ist. Und die jährliche Gewinnsteigerung über die letzten 3 Jahre lag bei durchschnittlich 70% pro Jahr. Kommen wir zum nächsten Unternehmen, zu Apple. Und das Geschäftsmodell von Apple ist, Smartphones zu verkaufen, Laptops zu verkaufen, iPhone, iMac, iPad und das Betriebssystem iOS. Teilweise geht Apple auch in die Streaming-Abteilung, das heißt ins Musikstreaming, verkauft auch über den eigenen iTunes Store Filme, an denen Apple Geld verdient, hat also einfach einen enorm hohen Kundenzugang, verdient über den App Store, der auf jedem Apple-Gerät installiert ist, auch noch viel, viel Geld. Das ist also das Geschäftsmodell von Apple, ganz vereinfacht gesagt. Und Apple ist das größte Unternehmen der Welt mit einer Größe von aktuell ca. 910 Milliarden US-Dollar. Aber wie gesagt, das kann natürlich auch immer schnell hin und her schwanken. Das KGV von Apple ist gleichzeitig von allen hier betrachteten Fangaktien das niedrigste. Und zwar liegt es bei 18,5, also sogar etwas unter dem Durchschnitt des S&P 500. Die erwartete Gewinnsteigerung über die nächsten 3 bis 5 Jahre liegt bei 13,7% pro Jahr. Die PEG-Ratio liegt hier bei 1,5, also höher als bei Facebook. Und der Verschuldungsgrad liegt bei 87%, was im Grunde noch relativ in Ordnung ist. Vor allem, wenn man noch ins Verhältnis setzt, wie viel Cash, also Bargeld, Apple noch in der Hinterhand hat. Genauer gesagt hat Apple einen Netto-Cash-Vorrat, also sozusagen Liquidität, Bargeld abzüglich von Verbindlichkeiten, von 160 Milliarden US-Dollar, die aktuell nicht genutzt werden, was definitiv immens ist und Apple natürlich auch ein sehr dickes finanzielles Polster verschafft. Die Nettomarge von Apple ist vergleichsweise hoch dafür, dass Apple größtenteils Hardware produziert und liegt bei 21%. Die Eigenkapitalrendite liegt bei 37,5%, ist also auch sehr hoch und die jährliche Gewinnsteigerung über die letzten 3 Jahre lag durchschnittlich bei 12,6%. Ist also von den hier betrachteten Unternehmen die niedrigste. Nun kommen wir zur Amazon-Aktie und das ist, um das schon mal vorwegzunehmen, in meinen Augen die spannendste Wette dieser 5 Aktien. Das Geschäftsmodell lässt sich gar nicht eingrenzen, da Amazon mittlerweile in immer mehr Bereiche vordringt. Vom Online-Handel in den stationären Handel, in Streaming-Dienste, in das Cloud-Geschäft, wo also auch große Unternehmen Daten in der Amazon-Cloud speichern können. Amazon überlegt, Supermärkte zu errichten, hat mit Alexa ein Gerät, das auf Sprachsteuerung basiert und immer mehr Menschen zu Hause stehen haben, verkaufen ein eigenes Tablet, verkaufen bzw. versorgen den Großteil der E-Book-Kunden oder generell der Buchkunden. Und so dringt Amazon eben in immer mehr Bereiche vor und hat eben auch dieses Modell, dass über die Prime-Mitgliedschaft Kunden wirklich langfristig gebunden werden. Amazon ist aktuell 770 Milliarden US-Dollar groß und hat ein KGV von sage und schreibe 260 aktuell. Also das KGV ist hier wirklich astronomisch hoch und erlaubt eigentlich keine fundamentale Bewertung. Die erwartete Gewinnsteigerung über die nächsten 3 bis 5 Jahre liegt bei 28% pro Jahr, was im Vergleich zu dem hohen KGV relativ niedrig ist. Und das führt auch zu einer PEG-Ratio von 6,2, was also sehr, sehr hoch ist. Der Verschuldungsgrad liegt bei 137%. Die Nettomarge nur bei 1,71%, was aber auch dem Umstand geschuldet ist, dass Amazon einfach sehr viel Geld reinvestiert und dass es nicht so einfach ist zu berechnen, wie viel Geld, also wie hoch die Gewinnmarge von Amazon letztendlich sein wird, wenn diese Investitionen zurückgefahren werden. Die Eigenkapitalrendite liegt bei 13% und die jährliche Umsatzsteigerung der letzten 3 Jahre lag bei 23% pro Jahr im Durchschnitt. Diese Zahlen lesen sich eigentlich gar nicht so bedeutend, also die Umsatzsteigerung und die erwarteten Gewinnsteigerungen, der Verschuldungsgrad. Da gibt es eigentlich wenig, was dazu einlädt, nun die Amazon-Aktie zu einem so hohen KGV zu kaufen. Was aber dahinter steckt, ist einfach diese monopolartige Stellung, dass Amazon einfach enorme Beträge in die Weiterentwicklung in Marketing und in Forschung steckt. Unter anderem 16 Milliarden US-Dollar werden in sogenannte R&D, Research and Development, gesteckt. Und das ist eben das, ja, oder die große Hoffnung, die die Aktionäre von Amazon haben, dass irgendwann sozusagen ein Monopolist entsteht, der ganz viele Branchen übergreifend bedienen kann und in allen Branchen durch die Größe einfach sehr gute Synergien erzeugen kann. Und dass diese Investitionen dazu führen, dass die anderen Branchen und Industrien nahezu komplett verdrängt werden. Bevor wir darauf noch weiter eingehen, das werde ich gleich nochmal zusammenfassen, so die positiven und die womöglich negativen Aspekte oder die Risiken bei solchen Investments, gehen wir einmal zu Netflix über. Und das Geschäftsmodell dort ist simpler als bei den anderen Unternehmen, und zwar ist es einfach das On-Demand-Streaming. Du bezahlst einen monatlichen Betrag und kannst auf eine Film- und Seriendatenbank zugreifen, wo extern produzierte Filme und Serien angeboten werden, aber auch von Netflix eigens produzierte Angebote. Netflix ist gleichzeitig das kleinste der hier betrachteten Unternehmen mit einer Größe von 137 Milliarden US-Dollar. Das KGV bei Netflix liegt ebenfalls astronomisch hoch bei 250, die erwartete Gewinnsteigerung der nächsten 3 bis 5 Jahre liegt bei 35% und das PEG bei 7,5, also ebenfalls sehr hoch. Der Verschuldungsgrad ist ebenfalls der höchste der hier betrachteten Unternehmen, und zwar liegt dieser bei 180%. Das bedeutet also, dass die Verbindlichkeiten, das Fremdkapital, das Eigenkapital um das 1,8-fache übersteigt. Die Nettomarge liegt bei 5% mit den gleichen Einschränkungen, die bei Amazon gelten, weil Netflix sehr hohe Investitionen hat. Die Eigenkapitalrendite liegt aktuell bei 18%. Die jährliche Gewinnsteigerung der letzten 3 Jahre betrug im Durchschnitt 26% pro Jahr. Und was hier womöglich noch interessant ist, ist der sogenannte Short Float, also der Anteil an Aktien, den aktuell Leerverkäufer halten. Und dieser liegt bei Netflix leicht überdurchschnittlich bei 6%. Das heißt, 6% der Aktien sind in der Hand von Menschen, die auf fallende Kurse spekulieren. Außerdem ist bei Netflix der Cashflow interessant. Denn Netflix hat einen wirklich ungeschlagen hohen negativen Cashflow. 2017 sind 2 Milliarden US-Dollar trotz Gewinns aus dem Unternehmen herausgeflossen. Und zu dem Zeitpunkt, zum Ende des Jahres, hatte Netflix noch Cash, also Liquidität von 3 Milliarden US-Dollar. Obwohl Netflix also einen Gewinn gemacht hat, sind 2 Milliarden US-Dollar aus dem Unternehmen geflossen, und 2018 erwartet Netflix nach eigenen Angaben einen negativen Cashflow von 3 bis 4 Milliarden US-Dollar, also nochmal das massiv Geld aus dem Unternehmen fließt. Das Ganze soll über weitere Schulden finanziert werden. Zur Erinnerung, der Verschuldungsgrad liegt bei 180%, ist also schon nicht ganz niedrig. Und der Grund dafür sind die Ausgaben für Content, also neue Inhalte, neue Serien, neue Filme, für das Marketing und für weitere Forschungsaspekte, also den klassischen R&D, Research and Development Bereich. Denn Netflix möchte heute so viel wie möglich investieren, um in vielen Jahren davon zu profitieren. Und aufwendige Produktionen wie Serien oder Filme haben oftmals mehrere Jahre Vorlaufzeit. Das bedeutet also, heute muss erstmal viel Geld investiert werden, um dann in vielen Jahren die Erträge daraus zu sehen. Und das ist auch kein unübliches Prozedere. Auch Amazon hat das jahrelang so verfolgt, viel Geld zu investieren, viel Geld zu verbrennen sozusagen, nur um irgendwann sehr, sehr profitabel zu werden und um dadurch sehr, sehr groß zu wachsen. Die entscheidende Frage ist dabei natürlich, kann dieser Kostenpunkt irgendwann heruntergefahren werden und gleichzeitig können die Umsätze dadurch gesteigert werden, sodass letztendlich auch mal ein hoher Profit dabei herausspringt, also auch Gewinne. Und wie lange dauert das? Denn wenn das in 20 Jahren der Fall ist, dann ist das ja schön und gut, aber dann wird die Rendite der Aktie vermutlich nicht so atemberaubend sein und nicht an das Niveau herankommen, das wir über die letzten Jahre gesehen haben. Kommen wir zur letzten Fangaktie, und zwar Google bzw. Alphabet. Und das Geschäftsmodell liegt auch ganz zentral in der Werbung. Zum einen in der Suchmaschine, wenn du also bei Google etwas suchst, bekommst du oftmals oben oder an der Seite Werbung angezeigt, aber auch klassische Display-Werbung, also sozusagen Banner, die du auf anderen Webseiten siehst. Wenn du also vielleicht auf finanzen.net gehst, siehst du irgendwo an der Seite irgendwelche nervigen Werbebanner und oftmals steckt dann Google dahinter. Das ist so eins der, oder das Hauptgeschäftsfeld von Google. Gleichzeitig ist Android, also das Betriebssystem von ja, vielen Handys, ein Umsatz- und Gewinntreiber von Google, wodurch Google auch einen hohen Kundenzugang hat, und gleichzeitig hat Google noch Investments im Bereich der künstlichen Intelligenz oder dem autonomen Fahren. Und aber auch viele gar nicht oder kaum monetarisierte Vermögenswerte, wie beispielsweise Google Maps oder Google Earth oder Google Mail beispielsweise, die sind meines Wissens nach kaum bis gar nicht monetarisiert. Google bzw. der Mutterkonzern Alphabet ist aktuell 800 Milliarden US-Dollar groß. Das KGV liegt bei 63 und eine erwartete Gewinnsteigerung über die nächsten 3 bis 5 Jahre beträgt 27%. Damit liegt das PEG bei relativ hohen 5. Google hat, ähnlich wie Facebook, kaum Schulden, eine Nettomarge von 11% und eine Eigenkapitalrendite von 8,5%. Kommt hier also nicht unbedingt an die anderen Fangaktien ran. Und die jährliche Gewinnsteigerung über die letzten 3 Jahre lag erstaunlicherweise bei -3% pro Jahr. Das heißt, der Gewinn ist tatsächlich zurückgegangen. Wie gesagt, in der Zukunft wird aber wieder ein Gewinnwachstum prognostiziert. Zum Vergleich, die Umsatzsteigerung über die letzten 3 Jahre lag im Durchschnitt bei 18% pro Jahr bei Alphabet bzw. Google. Das war also so der faktenorientierte Überblick über diese verschiedenen Unternehmen und die verschiedenen Geschäftsmodelle. Nun möchte ich noch einmal kurz für dich aus meiner Sicht zusammenfassen, was positive Aspekte und womöglich Chancen sind aus einem Investment in diese Aktien, was womöglich aber auch Risiken sind. Positiv für uns als Anleger, und diese Unterscheidung ist wichtig, denn es gibt auch gesellschaftliche Auswirkungen, die ich gleich nochmal erwähnen möchte, ist die Marktmacht dieser Unternehmen. Also die Macht, die diese Unternehmen haben, dass diese beispielsweise einen Kundenzugang haben, dass also viele Unternehmen keine anderen Unternehmen bezahlen müssen, um auf Kunden zuzugreifen oder Kundenwerbung auszustrahlen, sondern dass sie selbst einen Kundenzugang haben oder einfach selbst die Unternehmen sind, die diese Werbung ausstrahlen, wie im Fall von Google oder auch Facebook. Mit einer Marktmacht gehen oft weitere positive Aspekte einher. Wenn wir uns das Unternehmen Apple anschauen, dann kann Apple enorm hohe Margen im Smartphone-Bereich durchsetzen oder im Laptop-Bereich, weil die Marke einen so hohen Wert hat. Ein ähnliches Beispiel ist Coca-Cola, wo die Marke so wertvoll ist, dass Coca-Cola die doppelten Preise im Vergleich oder sogar die dreifachen Preise im Vergleich zu irgendwelchen Discounter-Colas anbieten kann, obwohl die Produktionskosten vermutlich ähnlich sind und obwohl bei einer Blindverkostung vermutlich nicht die allergrößten Unterschiede herauskommen würden. Auch dazu gibt es sogar tatsächlich Experimente. Also eine starke Marke führt dazu, dass man große Margen erzielen kann. Dass also Kunden vergleichsweise viel Geld für ein Produkt ausgeben und mehr Geld ausgeben, einfach nur weil eine bestimmte Marke drauf gedruckt ist oder ein bestimmter Hersteller dahinter steckt. Und gerade bei Apple sehen wir das Ganze sehr stark. Und auch Amazon kann in diese Richtung kommen, weil Amazon gerade in der Anfangszeit sehr stark über günstige Preise gegangen ist und auch heute noch. Dass Amazon einfach immer der günstigste Anbieter war. Aber in Zukunft oder auch heute ist es vermutlich so, dass es gar nicht mehr darum geht, dass Amazon am günstigsten ist, sondern dass der Komfort einfach so hoch ist, dass das Vertrauen zu Amazon so hoch ist, dass Kunden selbst für ein paar Euro mehr bei Amazon bestellen, weil sie dort immer eingeloggt sind, weil sie dort ihr Prime-Account haben und immer keine Versandkosten zahlen. Die Rücksendung läuft problemlos, die Lieferung ist schnell da. Und dadurch kann Amazon auch nach und nach sehr hohe Gewinnmargen durchsetzen. Und das ist das, wozu eine Marktmacht führt. Also zum einen einfach hohe Margen durchzusetzen, zum anderen aber auch höhere Wechselkosten zu erzeugen. Denn wenn ich schon ein Netflix-Abo habe beispielsweise oder ich habe eine Prime-Mitgliedschaft bei Amazon, dann macht es das natürlich deutlich unattraktiver, auf einmal zu einem anderen Anbieter zu wechseln, beispielsweise von Netflix zu Maxdome oder einem anderen Streaming-Anbieter, weil ich ja schon diese Mitgliedschaft bezahle. Genauso bei Apple. Wenn ich ein Apple-Gerät habe, und das wird jeder Nutzer kennen, der irgendein Apple-Gerät hat, dann hat man alles Mögliche, vielleicht ein Zubehör dafür. Man hat sich alles eingerichtet, man hat seinen Account dort, man hat dort einen Account in der Cloud und vieles weitere. Und es wäre nun ein sehr großer Umstand, auf ein neues Smartphone, ein neues Betriebssystem zu wechseln, weil man komplett neues Zubehör kaufen muss, man muss sich komplett neu daran gewöhnen. Und das sind hohe Wechselkosten, die dazu führen, dass die Kunden nicht so schnell abwandern. Und auch das ist eben ein Aspekt oder ein Vorteil der Marktmacht für uns als Anleger. Gleichzeitig geht damit auch der Burggraben einher. Der Burggraben ist ganz klassisch, wenn wir uns das im Mittelalter vorstellen, der Wassergraben um eine Burg herum und wenn ein Feind kam und angreifen wollte, musste er erst einmal irgendwie diesen tiefen Graben überwinden. Und alle diese Aktien haben mehr oder weniger einen Burggraben, der sie einfach vor Angreifern, vor der Konkurrenz schützt. Und dieser Burggraben besteht zum einen aus der wertvollen Marke. Ja, dass also nicht einfach so ein neuer Suchmaschinenanbieter kommen kann, obwohl es ja einfach nur eine Technologie ist, wo man denkt, ja, das kann man vielleicht schnell entwickeln oder irgendein kluger Programmierer kann das schnell entwickeln und kann damit Googles Position streitig machen. Aber seit mindestens 10 oder 15 Jahren ist Google die Nummer 1 Suchmaschine und niemand schafft es. Und googeln ist ein geläufiges Wort, das im Duden steht. Also die Google-Suchmaschine ist enorm schwer zu verdrängen, der Burggraben ist einfach riesig. Und ähnlich ist das eben bei den anderen Unternehmen, ganz zentral auch basierend auf dieser großen Marktmacht, die diese Unternehmen haben. Auch Facebook hat diesen Burggraben oder die Marktmacht demonstriert, denn Snapchat ist immer größer geworden und beruhte sozusagen auf dem System, dass man Bilder verschicken konnte und diese wurden nur eine bestimmte Sekundenanzahl angezeigt und dann waren sie für immer weg. Im Gegensatz zu Facebook, wo ja Bilder immer dokumentiert werden. Und Snapchat hatte dazu eine Funktion für sogenannte Influencer, also Menschen mit großer Reichweite, irgendwelchen Promis oder ähnlichem, Stories anzuzeigen, die einen Tag lang angezeigt werden konnten. Und das war ein sehr beliebtes Feature bei Snapchat. Und Facebook hat irgendwann mal versucht, Snapchat aufzukaufen. Das ist natürlich ein Vorteil, wenn man erst einmal eine gewisse Größe hat. Konkurrenten können einfach aufgekauft werden. Snapchat, beziehungsweise der Gründer, hat allerdings abgelehnt. Was hat Facebook wenig später gemacht? Es hat einfach die Funktion von Snapchat nahezu 1:1 kopiert und der Aktienkurs von Snapchat ist dann erst einmal auf Talfahrt gegangen und viele Nutzer sind dann von Snapchat zu Instagram, also einem Facebook-Unternehmen, abgewandert. Und auch das ist ein riesiger Burggraben und auch das ist diese Marktmacht. Zum einen also ja, einfach durch diese Macht als Marke, aber zum anderen auch einfach durch die schiere Größe, die es ermöglicht, Konkurrenten aufzukaufen oder sich eben anderweitig vom Leib zu halten. Und natürlich das Wachstum. Also alle diese Unternehmen würden wir als klassische Growth-Aktien bezeichnen, also als Wachstumsaktien, wobei Apple heute eher im Bereich des Value, also der substanzorientierten Aktien angekommen ist, da Apple nun nicht mehr diese hohen Wachstumsraten hat. Aber alles in allem und im Durchschnitt sind die Fang-Aktien von starkem Wachstum geprägt. Gehen wir nun aber einmal zu den Risiken über, die ich bei diesen Aktien im Durchschnitt sehe. Und dann werde ich dir gleich nochmal die gesellschaftlichen Auswirkungen kurz anreißen, die wir vielleicht gar nicht so im Alltag sehen, aber auch meine Meinung geben und meine Meinung dazu abgeben, welche Aktien womöglich für welche Aspekte oder für welche Ziele am geeignetsten sind und wo ich bestimmte Vorteile oder auch Nachteile sehe. Also die Risiken liegen zum einen ganz klar auch in einer Regulierung. Vor allem bei Google, aber auch Facebook, aber auch Amazon. Also diese Aktien sind am stärksten davon betroffen, dass womöglich irgendwann mal das Kartellamt eingreift und es werden immer wieder Stimmen laut, die sagen, diese Unternehmen sollen zerschlagen werden, weil sie zu groß werden und weil sie zu mächtig werden. Ich glaube, es zweifelt kaum jemand an, dass beispielsweise Amazon wachsen wird, dass es groß sein wird und dass es zahlreiche Branchen dominieren wird. Die Frage ist aber, erfolgt ein Einschreiten der Politik, wird also irgendwann gegengesteuert? Natürlich können wir auch nicht zu 100% wissen, wie groß oder ob Amazon wächst. Vielleicht gibt es auch in den nächsten Wochen, Monaten oder Jahren einen hervorragenden Unternehmer oder andere Unternehmen, die sich zusammenschließen, vielleicht auch aus dem asiatischen Raum, die dort massiv Druck ausüben, die wir heute noch gar nicht kennen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich erstmal enorm groß, dass Amazon auch in Zukunft noch eine sehr bedeutende oder eine noch bedeutendere Rolle spielen wird. Dort ist also die Frage, greift die Politik dort irgendwann ein? Ist natürlich erst einmal schwierig, weil wo soll eingegriffen werden? Also dann müsste es die US-amerikanische Wirtschaft oder die US-amerikanische Politik vermutlich machen, aber dann würden sie natürlich ihre eigenen Unternehmen zerschlagen. Und da ist die Frage, ob das wirklich passieren wird. Oder die EU, wenn sie dann kooperativ zusammenarbeitet, was man ja auch immer nicht weiß, könnte womöglich mit Strafen arbeiten. Auch die Besteuerung dieser Unternehmen ist ja ein ganz großer Punkt, dass viele dieser Unternehmen sehr hohe Einnahmen haben oder Gewinne haben, die kaum versteuert werden müssen und dadurch auch immer wieder in die Kritik geraten. Da ist auch die Frage, ob das irgendwann mal in den Griff bekommen wird, was dann natürlich die Gewinne etwas dämpfen sollte. Aber insgesamt ist die Regulierung jedenfalls eine Bedrohung und fast die größte Bedrohung, die ich aktuell beispielsweise für Amazon sehe oder dann auch für Google oder Facebook, weil diese eben den Online-Werbungsmarkt ziemlich dominieren. Aber ob das kommt und wie das in der Praxis funktionieren soll, ist natürlich sehr fraglich. Ein weiteres Risiko ist ganz klar in den hohen Bewertungen begründet. Wir haben ja bereits besprochen, dass die Bewertungen nicht so hoch sind wie damals zur Dotcom-Blase. Allerdings sind diese Bewertungen im Durchschnitt überdurchschnittlich im Vergleich zum S&P 500 oder anderen US-amerikanischen Aktienindizes. Einzig und allein Apple hat eine relativ günstige Bewertung nach klassischen Bewertungskennzahlen. Und in den letzten Jahren sind solche Wachstumsaktien sehr, sehr gut gelaufen und besser als der Gesamtmarkt. Wenn wir aber mal auf Jahrzehnte zurückschauen, dann haben sich sogenannte Value-Aktien meistens besser entwickelt und höhere Renditen geliefert. Also Unternehmen, die die meisten nicht auf dem Schirm hatten, die einfach ein normales Wachstum hatten, die günstig bewertet waren, sind im langfristigen Durchschnitt besser abgeschnitten als sogenannte Wachstumsaktien. Und nun gibt es natürlich die Fraktion, die nicht langfristig schaut, was passiert, sondern nur auf die letzten Jahre schaut und daraus alles Mögliche für die nächsten 10, 20, 30 Jahre ableitet. Und es gibt aber auch die Fraktion, zu der ich mich eher erzählen würde, dass ich persönlich vermute, dass durch diese Entwicklung der letzten Jahre, durch das starke wachstumsgetriebene Investieren, das ich auch heute immer wieder sehe, dass die meisten Anleger einfach nur dort investieren, wo das höchste Wachstum ist, dass es dazu führt, dass diese Bewertungen in der Zukunft noch weiter steigen werden und dass tatsächlich das Ganze wieder etwas umkehren wird, dass wieder das eintreten wird, was wir über die letzten Jahrzehnte gesehen haben, nämlich dass unauffällige Aktien dann die besseren Renditen liefern, weil eben zu viele Anleger und auch gerade Einsteiger einfach nur blind in Technologieaktien strömen. Natürlich können wir das nicht zu 100% wissen, aber dass Value-Aktien langfristig besser rentiert haben in der Vergangenheit, das ist ziemlich zweifelsfrei belegt. Und nun kann man sich natürlich darüber streiten, ob wir heute an einem Wendepunkt sind, dass Wachstumsaktien in der Zukunft die besseren Renditen liefern werden. Aber wenn wir vielleicht die Psychologie der Anleger mit berücksichtigen und berücksichtigen, dass Anleger oftmals einem Herdentrieb unterliegen und dort investieren, wo alle investieren und dort investieren, wo die schnellen Anstiege sind, was man ja auch beim Bitcoin gesehen hat, dann vermute ich, dass früher oder später diese Value-Aktien nochmal zurückkommen werden und womöglich interessanter sein können. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch hier sagen, die Bewertungen sind nicht alle völlig utopisch. Man kann sich darüber streiten, wie hoch diese sein sollen. Gerade bei Netflix und Amazon ist es kaum möglich, eine fundierte Entscheidung basierend auf der Bewertung zu treffen. Aber Apple oder Facebook sehe ich beispielsweise noch sehr, sehr vernünftig bewertet. Auch dazu werde ich gleich nochmal kommen. Ein weiteres Risiko ist einfach die Ungewissheit. Ein Großteil der heutigen Größe oder der Bewertung dieser Aktien beruht auf der Erwartung für die Zukunft, also der Erwartung über die Gewinne, die in der Zukunft erreicht werden, über den Cashflow, der in Zukunft erreicht wird, über das Wachstum. Und da ist natürlich fraglich, tritt das so ein oder nicht? Wenn du also jetzt weiter in eine Aktienanalyse gehen möchtest, kannst du natürlich schauen, was erwarten die Analysten, was ist heute in der Bewertung eingepreist und glaubst du, dass die Erwartungen zu niedrig angesetzt sind oder zu hoch angesetzt sind. Aber das ist natürlich eine Ungewissheit. Und beispielsweise im Fall von Netflix ist die Verschuldung noch eine Ungewissheit. Der Verschuldungsgrad liegt aktuell bei 180% und wird vermutlich noch steigen, dadurch, dass Netflix weiter Geld verbrennen will die nächsten Jahre, um das Wachstum voranzutreiben. Und das vierte Risiko, das ich sehe, ist die Self-Fulfilling Prophecy. Wenn Anleger in Aktien investieren, die gestiegen sind, dann bestimmen sie sozusagen ihr eigenes Schicksal oder ihre eigene Prophezeiung. Sie sagen, diese Aktien sind über die letzten Jahre stark gestiegen, deshalb werden sie weiter steigen, ich investiere. Und dadurch, dass viele Anleger so denken, steigen die Aktien natürlich weiter. Sie erfüllen sich also ihre Prognose ganz von alleine. Und dann werden wieder in ein paar Jahren die Anleger denken, diese Aktien sind gestiegen, also werden sie vermutlich weiter steigen, ich investiere. Und tada, die Aktien werden wieder weiter steigen, weil es eben wieder zu dieser Self-Fulfilling Prophecy kommt. Und das ist eines der klassischsten Phänomene, wann es zu Blasenbildungen kommt. Und eine Blase platzt dann auch irgendwann. Also es kann schnell zu Überbewertung kommen, wenn Anleger eben einfach nur dem Herdentrieb folgen und sich darin bestätigt sehen, dass die Aktien steigen, obwohl sie eigentlich ja, diesen Umstand, diesen Fakt, mit dem sie ihre Prognose bestätigen, selbst schaffen. Und das ist ein Risiko, das ich sehe, dass Anleger diese Self-Fulfilling Prophecy nicht auf dem Schirm haben und tatsächlich oftmals denken, es war ihre kluge Anlageentscheidung, die dazu geführt hat, dass die Aktie gestiegen ist, dass sie aber womöglich auch einfach mit dem Herdentrieb gegangen sind und dann vielleicht hoffen müssen, dass sie rechtzeitig abspringen. Und auch wenn man nicht der Meinung ist, dass diese Aktien heute vielleicht überbewertet sind, so sehe ich definitiv das Risiko, je nachdem wie sich die Aktienmärkte generell entwickeln, dass in ein paar Jahren, wenn das Wachstum weiter so voranschreitet, dass eben ja, genau das passieren wird, Anleger ihre eigene Prophezeiung erfüllen, die Kurse immer weiter steigen und irgendwann die Fundamentaldaten völlig außer Acht gelassen werden. Wobei der ein oder andere auch heute schon der Meinung sein wird, dass das der Fall ist. Also das sind so die verschiedenen Risiken. Was sind aber ganz kurz gesagt die gesellschaftlichen Auswirkungen? Denn natürlich kann man jetzt sagen, das Ganze ist wichtig für Anleger, die in Einzelaktien investieren, aber natürlich auch für ETF-Anleger, denn die USA machen einen großen Anteil der global diversifizierten ETFs aus oder auch von global diversifizierten ETF-Portfolios und natürlich machen diese Fangaktien einen sehr großen Anteil daran aus. Aber auch gesellschaftlich hat das Auswirkungen, weshalb auch die schon erwähnte Zerschlagung oftmals gefordert wird. Monopole sind oft nämlich nicht das, was dem Menschen wirklich einen Mehrwert liefert, denn wenn jemand ein Monopol hat, kann er Preise selbst festlegen, kann Hürden erschaffen, die andere Wettbewerber abhalten und hat einfach Wettbewerbsvorteile, die einen fairen Wettbewerb verhindern. Und gerade das wollen wir ja in einer Marktwirtschaft, dass wir fairen Wettbewerb haben und sich das bessere Produkt durchsetzt, aber bei einer Monopolbildung wird das Ganze eben außer Kraft gesetzt oder kann außer Kraft gesetzt werden. Wie man vielleicht im Beispiel von Facebook oder Snapchat gesehen hat, wobei man auch dazu sagen muss, letztendlich hat sich vermutlich das Produkt von Facebook ja, durch das Kopieren einiger Funktionen nur verbessert. Da hatte der Kunde jetzt also keinen Nachteil, aber natürlich können solche Nachteile drohen. Eine weitere gesellschaftliche Auswirkung ist, dass wenig Steuern gezahlt werden. Dass also die großen Unternehmen in Deutschland ja, sehr niedrige Steuern zahlen, wenn sie überhaupt Steuern zahlen, weil das Ganze durch ja, kluge Steuerberater minimiert wird. Also das ist natürlich eine 1:1 gesellschaftliche Auswirkung, wenn das, ja, die Infrastruktur von hier genutzt wird oder die Systeme von hier genutzt werden, dann ist es natürlich trotzdem so, dass Steuern gezahlt werden. Ja, es werden ja auch Menschen hier angestellt und beschäftigt. Also Mitarbeiter zahlen ja auch eine Einkommenssteuer. Mehrwertsteuer muss abgeführt werden. Aber die klassischen Unternehmenssteuern, die werden in der Regel woanders versteuert, wenn sie überhaupt versteuert werden. Dann geht es noch um den Datenschutz. Was passiert mit unseren Daten? Und auch gerade hier ist die EU, was den Datenschutz angeht, oft deutlich strenger als die USA. Gleichzeitig muss man sich als US-amerikanisches Unternehmen aber nicht zwangsweise an alle Rechte aus der EU halten, selbst wenn man dort unterwegs ist, was einfach, ja, es für europäische Unternehmen deutlich schwieriger macht als für US-amerikanische Unternehmen beim Werben um europäische Kunden beispielsweise. Und das ist auch ein viel kritisierter Nachteil, der eben einen fairen Wettbewerb verhindert und wo sich dann auch immer Regierungen von, ja, Deutschland beispielsweise mit denen der USA streiten. Ein weiterer Nachteil, der vierte, ist eine drohende Übermacht der USA. All diese Aktienunternehmen sind in der USA beheimatet. Diese 5 Fang-Aktien sind doppelt so groß wie alle DAX-Aktien. Das verdeutlicht schon, wie stark dort Wissen, Geld und auch Marktmacht konzentriert ist. Und Risiko Nummer 5 ist natürlich der Kundenzugang. Ein deutsches Unternehmen kommt kaum daran vorbei, wenn es online Werbung schalten will, was im Grunde jedes Unternehmen machen muss, Google oder Facebook dafür Geld zu bezahlen. Das sind also so 5 gesellschaftliche Auswirkungen, der sich die meisten vermutlich nicht bewusst sind, die ich aber hier trotzdem nochmal erwähnen möchte, unabhängig davon, was der Gesichtspunkt als Anleger ist. Was ist also abschließend meine Meinung? Und natürlich werde ich dir hier nicht sagen, kaufe Aktie A oder kaufe Aktie B. Ja, das kann ich für dich nicht prophezeien und das Ganze muss auch zu deiner Anlagestrategie passen. Und ob du nun in Aktien investierst, in einzelne, oder ob du in einen ETF investierst, ist erst einmal zweitrangig, denn auch, ja, ETFs haben natürlich je nachdem eine hohe Gewichtung dieser Technologieaktien. Es gibt auch viele Anleger, die gezielt Technologie-ETFs kaufen und deshalb ist die Schlussfolgerung daraus womöglich die gleiche. Ich persönlich bin aktuell in keine der genannten Aktien durch ein direktes Aktieninvestment investiert, nur indirekt durch ETFs, das also auch zur Transparenz. Ich persönlich würde mich eher als Value-Anleger bezeichnen. Ich mag es also lieber dort zu investieren, wo nicht gerade die ganze Welt drauf schaut, und bin immer sehr skeptisch, wenn es Trends gibt, die in der Anlagewelt ganz groß aufgespielt werden. Nichtsdestotrotz halte ich ein Investment aktuell für in Ordnung, auch wenn ich aufgrund der hohen Erwertung, ja, skeptisch bin und auch weil das Ganze mit sehr viel Unsicherheit behaftet ist, wo man natürlich für sich selbst entscheiden muss, wie hoch ist die Risikotoleranz, möchtest du diese Unsicherheit, dieses Risiko eingehen oder nicht? Oder was sind womöglich deine Wachstumserwartungen, siehst du die noch deutlich positiver als der Gesamtmarkt? Oder anders gesprochen, ich persönlich sehe die Vorteile dieser Aktien, bin allerdings womöglich zu vorsichtig oder sehe jetzt nicht die Notwendigkeit, die Anteile dieser Aktienunternehmen noch über die Anteile, die ohnehin in meinem ETF-Portfolio enthalten sind, hinaus zu erhöhen. Denn als grober Anhaltspunkt, Apple macht beispielsweise beim MSCI World, also dem weltweiten Index, der über 1600 Aktien aus 23 Industrienationen abbildet, 2,26% aus. Das bedeutet also, wenn du 10.000 Euro in einen ETF auf den MSCI World investierst, fließen 2,26%, also 226 Euro, in Apple. 170 Euro davon fließen in die Microsoft-Aktie, 150 Euro davon fließen in die Amazon-Aktie, 100 Euro fließen in die Facebook-Aktie und in etwa 170 Euro fließen in die Alphabet-Aktie bzw. die beiden unterschiedlichen Alphabet-Aktien. In Summe sind also 8,17% in diese 5 Aktien investiert, also in die Fang plus M-Aktien, also Microsoft ist hier inkludiert, Netflix nicht. Also in die 5 Aktien Apple, Microsoft, Amazon, Facebook und Google sind 8,17% beispielsweise im MSCI World investiert, was bei 10.000 Euro 817 Euro macht, die hier investiert sind. Wenn diese Wetten also nicht aufgehen sollten, ist es nicht weiter tragisch. Wenn es allerdings funktionieren sollte, ist es auch in Ordnung und dann wird auch ein breit gestreuter ETF davon profitieren. Hier könntest du natürlich entsprechend gegensteuern, wenn du sagst, du bist völlig davon überzeugt von diesen Unternehmen, dass diese stark, ja, nicht nur wachsen werden, sondern starke Renditen liefern werden. Dann solltest du womöglich einen technologielastigen Index wählen, einen US-lastigen Index. Wenn dir das Ganze zu suspekt ist und du das gar nicht möchtest, dann solltest du eher auf einen anderen Index schauen, da womöglich diese Technologieaktien eher außen vor lässt oder da auch weniger USA-lastig ist. Aus reiner Bewertungssicht sind Facebook und Apple noch am interessantesten. Facebook hat ein KGV von etwa 34 und eine erwartete Gewinnsteigerung über die nächsten 3 bis 5 Jahre von ca. 21,4%. Was bedeutet, dass der Gewinn über die nächsten 3 bis 5 Jahre mehr als verdoppelt werden sollte, was Facebook relativ günstig machen würde tatsächlich. Und ebenfalls interessant ist, dass Facebook keine Schulden hat und Facebook hat eine Nettomarge von 40%, also einfach eine sehr, sehr hohe Gewinnmarge, die ja einen großen Spielraum erlaubt. Natürlich, das Schuldenargument muss man immer oder kann man in beide Richtungen betrachten, denn wenn Schulden gemacht werden, dann meistens nur, um weitere Erträge für Aktionäre zu erwirtschaften. Also prinzipiell ist es nicht schlecht, Schulden aufzunehmen, wenn diese im Rahmen bleiben. Und auch viele Untersuchungen haben gezeigt, dass Unternehmen, die eine gewisse Verschuldung aufgenommen haben, bessere Renditen liefern als Unternehmen, die nicht verschuldet sind. Dafür sind nicht verschuldete Unternehmen etwas sicherer. Also Facebook und Apple mit einem KGV von 18,5 und einer erwarteten Gewinnsteigerung von 13,7%, halte ich aus reiner Bewertungssicht noch am interessantesten. Bei beiden sehe ich eine enorm hohe Marktmacht, einen enorm starken Burggraben und ich kann mir nicht vorstellen, dass es diese Unternehmen in den nächsten 5 bis 10 Jahren nicht mehr geben wird. Natürlich kann man bei Apple immer das Beispiel bringen, dass man das bei Nokia auch mal gedacht hätte, aber bei Apple sehe ich das Angebot mittlerweile deutlich breiter gestreut, eine deutlich bessere Marke und ein deutlich stärkerer Kundenzugang und deutlich höhere Wechselkosten, die es damals bei Nokia eben nicht gab. Aber natürlich, wenn es eine starke Revolution irgendwo geben könnte, kann natürlich auch Apple dabei unter die Räder kommen. Aber aktuell sehe ich diese noch am solidesten aufgestellt von den Fundamentaldaten her. Gleichzeitig sind Facebook und Google aus einer sicherheitsorientierten Sicht noch recht interessant, denn Google hat kaum Verschuldung, Facebook hat gar keine Schulden. Das bedeutet, diese Unternehmen können quasi nicht pleite gehen, außer sie machen jetzt starke Schulden oder sie können irgendwann ihre Mitarbeitergehälter nicht mehr zahlen, weil die Gewinne eingebrochen sind. Aber das ist vermutlich noch sehr, sehr weit hin, dass so etwas passiert, gerade weil die Geschäftsmodelle digital sind und die Kosten digital natürlich sehr gering sind. Dort müssen keine großen Maschinen oder ähnliches bezahlt werden. Gerade für Anleger, die sich also womöglich für eine Zinswende wappnen wollen oder die einfach mehr Sicherheit wollen, die einfach sehr sicherheitsorientiert sind, aber vielleicht doch in diesem Technologiebereich mitmischen wollen, wären dann Google und Facebook die interessantesten Aktien. Wobei man noch sagen muss, Apple mit einem Verschuldungsgrad von 87% ist noch sehr human verschuldet, vor allem aufgrund der sehr stabilen Gewinnlage und der hohen Liquidität im Hintergrund. Damit wissen wir quasi auch, was die heißesten Wetten sind und das sind Netflix und Amazon. Beide mit einem KGV von 250 bzw. 260. Die Gewinne sind also kaum vorhanden, aber sehr hohe Gewinnerwartungen an diese Unternehmen sind geknüpft und die Umsatzerwartungen, die Umsatzsteigerungen sind auch immens. Gerade Amazon könnte natürlich durchaus viele Branchen übernehmen und ist dann in erster Linie nicht von Konkurrenten bedroht, sondern von Regulierung, was natürlich ein weiteres Risiko ist, einfach eine Ungewissheit. Gleichzeitig konkurrieren auch Netflix und Amazon, denn Amazon hat ein eigenes Streaming-Geschäft. Und hier ist natürlich auch die Frage, ob Netflix langfristig das eigene Streaming-Geschäft durchsetzen kann gegen einen so riesigen Unternehmen wie Amazon oder ob diese sich beide durchsetzen oder ob Netflix einfach als alleiniger Gewinner hervorgeht. Das weiß man natürlich nicht. Allerdings hat Amazon riesige Synergieeffekte, da sie nicht nur für ein gewisses Abo die Streaming-Plattform anbieten, sondern auch kostenlosen Versand und viele weitere Vorteile. Also Amazon hat hier eben viele Synergien aus unterschiedlichen Branchen, die einfach zu einem hohen Wettbewerbsvorteil führen. Die große Frage ist hier aber auch, wenn die Gewinnerwartungen eintreten, wann treten diese dann ein? Ist es in 10 oder in 20 Jahren und welche Rendite ist dann noch zu erwarten? Das musst du also für dich individuell ermitteln, welche Erwartungen du an diese Aktien hast, um dann für dich zu entscheiden, ob du in diese Aktien investierst. Gleichzeitig, obwohl diese Aktien natürlich heiße Wetten sind und auch riskant sind, zum einen aufgrund vielleicht einer höheren Verschuldung im Fall von Netflix, aber auch weil sie noch keine hohen Gewinne machen, können diese Aktien auch für mehr Sicherheit sorgen. Denn wenn wir uns vorstellen, dass du in einen deutschen Automobilhersteller investierst, was aufgrund der aktuell sehr günstigen Bewertung durchaus legitim sein kann, ist es natürlich fraglich, ob die deutschen Automobilhersteller so noch in 10 oder 20 Jahren existieren. Wenn wir uns allerdings ein Unternehmen wie Amazon anschauen, da fällt es mir sehr schwer, mir vorzustellen, warum Amazon nicht existieren sollte, außer womöglich, dass es zerschlagen wird durch Regulierung. Aber selbst durch eine Regulierung wird es vermutlich nicht zerschlagen, sondern nur irgendwo eingedämmt im Wachstum. Aber Amazon greift in so viele Bereiche mit ein, hat so ein Kundenwachstum, hat so einen festen Kundenstamm, dass es mir sehr schwer fällt, mir wirklich Risiken vorzustellen, die dieses Unternehmen verschwinden lassen. Was eben nicht dafür spricht, dass es wahnsinnige Renditen geben muss, aber auch das könnte ein sicherheitsorientierter Gedanke sein, dass du sagst, welches Unternehmen existiert noch in 5 oder in 10 Jahren und dass dann einige dieser Fangaktien sehr interessant für dich sein können. Dort sehe ich dann vor allem Google vorne, ich sehe Apple vorne und ich sehe Amazon vorne. Und im Grunde würde ich auch Facebook ein hohes Überlebenspotenzial zusprechen. Bei Netflix sehe ich das noch am riskantesten. Aber vermutlich, wenn ja, Netflix zum Marktführer avanciert und weiter stark wächst, ist dort noch die höchste Rendite möglich, wenn das alles so aufgeht, wie erwartet, da Netflix auch das kleinste der hier betrachteten Unternehmen ist. Das war es also zu den Fangaktien, den 5 Aktien, die die Welt dominieren, beziehungsweise auch Microsoft kann man noch dazu zählen. Aber das ist ja schon fast eher ein alter Hase. Und ganz zentral geht es hier um die Fangaktien. Alles sind Technologieaktien, alle haben eine monopolartige Stellung und alle haben einen sehr starken Kundenzugang. Diese Aktien machen im Nasdaq 100 einen Anteil von ca. 44% aus und haben eine Größe von 3 Billionen US-Dollar als Marktkapitalisierung, was in etwa das Doppelte wie der gesamte DAX entspricht. Wenn wir uns die Frage stellen, ob das Ganze womöglich eine Blase ist, wie zur Dotcom-Blase, können wir basierend auf den meisten Kennzahlen eigentlich zu dem Entschluss kommen, dass wir heute noch weit davon entfernt sind von den Niveaus, die wir um die Jahrtausendwende hatten. Vor allem die Bewertungen sind heute noch deutlich niedriger und die Liquidität ist heute deutlich mehr vorhanden. Wir haben die 5 unterschiedlichen Aktien durchgesprochen. Positive Aspekte oder Chancen liegen vor allem in der Marktmacht, die diese Unternehmen aufgebaut haben und in dem Burggraben, der sie vor Konkurrenz schützt und auch in dem Wachstum, das ihnen prophezeit wird und das sie auch in der Vergangenheit erreicht haben. Risiken liegen vor allem in einer drohenden Regulierung politischer Seite, in den hohen Bewertungen und dass historisch Value-Aktien, also unauffällige Aktien, besser abgeschnitten sind als Wachstumsaktien, der Ungewissheit. Ja, treten die Erwartungen über die Gewinnsteigerung in der Zukunft auf? Geht das mit den Wachstumserwartungen auf? Wird die Verschuldung nicht zu groß, gerade wenn die Zinsen steigen? Das sind also so die Risiken, die bezogen auf die Verschuldung gerade auch bei Netflix liegen. Und ein Risiko liegt in der Self-Fulfilling Prophecy, dass Anleger sich ihre eigene Prognose bestätigen durch den Herdentrieb und durch das Investieren in diese Aktien, wodurch diese immer weiter steigen und immer mehr Anleger sich selbst davon überzeugen, dass man nur in diese Aktien investieren sollte. Die gesellschaftlichen Auswirkungen beziehen sich auf 5 Stück, und zwar auf die Monopolbildung, die oft nachteilig für Konsumenten ist, die zu wenig gezahlten Steuern, den zu wenig beachteten Datenschutz oder zumindest nicht in dem Maß, wie europäische Unternehmen sich an diesen halten müssen, die Übermacht der USA, in der diese Aktien beheimatet sind, und dem Kundenzugang, der quasi diesen Unternehmen es ermöglicht, dass ja, jedes andere Unternehmen bei diesem Geld bezahlen muss, um ihre Kunden zu erreichen. Und meine Meinung habe ich dir auch genannt, und zwar, dass ich eher auf Seiten der Value-Anleger bin, dass ich ein Investment aber für in Ordnung halte, aber ich aufgrund der hohen Bewertung doch eine relativ hohe Skepsis habe. Und wenn ich investieren würde, würde ich mich vermutlich defensiver orientieren, und zwar in die Richtung von Facebook und Apple gehen und eventuell noch Google. Aber auch Amazon sehe ich noch als interessant. Nur von Netflix würde ich mich fernhalten. Nicht, weil es dort keine Wachstumsmöglichkeiten gibt, aber weil ich persönlich einfach die Konkurrenz sehr stark sehe durch Amazon, weil die Verschuldung dort sehr hoch ist. Und selbst wenn Netflix größer wird, ist die Frage, welche Rendite dabei herausspringt und wie lange es dauert, bis Netflix eine Größe erreicht, dass eine Rendite dabei herausspringt, die für das hohe Risiko, das man heute eingeht, entschädigt. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Natürlich musst du dir selbst dazu deine Meinung bilden. Und natürlich ist das ja auch keine Anlageberatung oder kein Anlageratschlag, sondern einfach nur ja, meine Meinung gepaart mit einem faktenorientierten Überblick. Ich hoffe, es hat dir weitergeholfen und dass es dir beim Verständnis zu diesen Aktien hilft, dass dir auch ja, das Ganze einfach hilft, besser einzuschätzen, was hinter diesen Aktien steckt, was es für gesellschaftliche Auswirkungen gibt und einfach was hinter den größten Aktien steckt, die du vermutlich auch als ETF-Anleger in deinem Depot liegen hast. Ich bedanke mich in jedem Fall bei dir fürs Zuhören. Alles das, was wir hier besprochen haben, findest du natürlich auch nochmal in der angehängten PDF-Datei ganz bequem zum Nachlesen. Gerade bei den Zahlen ist es definitiv interessant, um dort einen guten Überblick zu bekommen. Also, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut und bis zum nächsten Mal.